Okay, Felix, wollen wir loslegen?
Ich bin da.
Hallo, hallo.
Ich bin auch da. Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, Folge 57. Felix, es ist die Folge 57.
Ja, jetzt kommt man langsam durch den Tüdel, wie wir im Norden sagen.
Ja, ja, was machen wir also, wenn wir die Folge 57 aufnehmen und sie hochladen? Was schreiben wir also dahin? Schreiben wir Folge 58 hin oder Folge 57?
Also es geht ja bei mir schon los, dass ich immer nicht weiß, kommt als erst die Raute oder der Bindestrich?
Ja, ich habe mir das abgeguckt, glaube ich, von irgendwelchen anderen Podcasts. Da sah das irgendwie so aus.
Ich finde, es sieht hochprofessionell aus. Ich erwische mich nur dabei, dass ich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich eine Folge hochlade, nochmal nachgucke, was als erstes kommt.
Und dann geht die Zählerei erst los.
Ja, und das ist da ja, bin ich natürlich schon vollkommen durch den Tüdel.
Ja, absolut durch den Tüdel gekommen. Zum Glück musste ich Pipi machen, letzten Montag nachts und hat nochmal gecheckt, ob du auch alles richtig gemacht hast. Ja. Hattest du nicht.
Sehr gut. Ja. Dann lohnt sich doch die Kontrollneurose richtig. Das ist ja das Schönste für einen Kontrollfreak, wenn er dann einen Fehler findet. Dann fühlt er sich nämlich bestätigt.
Also ist es.
Und dann werden die Daumenschrauben herrlich noch weiter angezogen.
Ich wurde abgefüllt von meinem Management, damit ich nicht immer so rumjammer am letzten Montag. Und deswegen musste ich nachts relativ viel Pipi machen. Und ja, da gucke ich einfach mal. Weil ich glaube, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ja, wer hat's gesagt? Wir wissen es nicht genau. Das ist, glaube ich, nicht Gorbatschow gewesen, obwohl es immer nachgesagt wird. Deswegen, aber genau dieser Regel folgend, habe ich gedacht, gehe ich nochmal in die App rein, guck, ob Felix seinen Job gemacht hat. Und er hat einfach die 57 mit der 56 verwechselt. Wollte letzte Woche schon 57 hochladen, dabei waren noch 56. Ja, ja, zu zählen. Ist sowieso nicht unsere Stärke, haben wir schon mal rausgefunden.
Also die Redewendung wird dem russischen Politiker, wie Wikipedia schreibt, Lenin zugeschrieben.
Ja, aber es stimmt auch nicht, oder?
Das weiß ich nicht. Ich hatte nämlich einen ganz entspannten Montag. Irgendwie drehte sich so mein Tagesablauf, dass ich dann irgendwie so ganz freudig abends vor mich hin dümpelte und dachte, ach, das Tagewerk ist erledigt, alles geschafft. Nur der Upload fehlte.
Ja, genau. Ja. Das war ja auch noch. Ich kam nach Hause. Ja. Das war das Erste. Stockbesoffen kam ich nach Hause. Ja. Erster Kontrollblick auf die App und musste feststellen, ja, die Folge ist noch gar nicht hochgeladen. Und später musste ich dann um 3 oder so nochmal probieren. Und dann merkte ich erst, sie ist hochgeladen, aber unter falschem Namen.
Ja, guck mal.
Und unter falscher Nummerierung.
Ja, ja, es bleibt spannend.
Ja.
Aber das ist ja toll mit deiner akribischen Betriebsamkeit. Wir sind ja gerade ausnahmsweise mal wieder im selben Raum.
Ja, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Ja.
Aber es macht einen Heidenstress hier irgendwie 6 Kanäle jetzt laufen zu lassen.
Ja, da bin ich wirklich traurig, dass wir nicht einen Videopodcast haben. Also das sind Räumlichkeiten, die kann man sich nicht vorstellen. Also wir sind hier in den Katakomben in Neukölln, also schon mit Tageslicht.
Ja, immerhin Tageslicht. Das ist und wirklich keine Selbstverständlichkeit.
Das ist ein Raum, der ist jetzt nicht allzu groß. Also ist natürlich Altbau, sehr hohe Decken, aber ich würde sagen, die Wände sind größer als die Bodenfläche. Kann das sein? Wenn man den Raum so einklappen würde?
Ja, klar, doch, auf jeden Fall, ja.
Und dieser Raum ist pickepacke voll mit Zeug.
Ja, klar, hier, ich meine, hier geschieht es, ne? Hier ist where it's at. The magic happens.
Ja.
Also irgendwo muss das ja alles herkommen.
Hier sind wirklich alle Instrumente.
Ich habe auch noch nicht viele Leute hier reingelassen, muss ich auch ehrlich. Also meistens, wenn irgendwie Leute sagen, komm, lass uns doch bei dir im Studio treffen, sage ich immer, nö.
Nee, leider keine Lust.
Sag immer, nö. Geht nicht.
Ja. Na gut, aber dann vielen Dank, ich darf rein. Ich bin wieder in der Stadt.
Ja.
Und jetzt aber natürlich hier wirklich eine aufwendige Live-Situation. Das Tolle ist, die Leute beschweren sich ja teilweise über meinen Klaviersound.
Du hast jetzt richtig den filzigen Sound.
Der Neoklassik-Sound.
Genau, bei mir ist es ein bisschen härter.
Das ist das Jazzklavier, an dem du sitzt, ne?
Ja, genau, das ist der Flügel, kann man das so sagen. Und da befasse ich mich jetzt so mit...
Mit Jazz.
Jetzt kommt es.
Ja, ist krass. Klingt gleich super jazzig. Ja. Weil wenn ich dasselbe Stück Musik auf diesem Klavier spiele, dann ist es dann plötzlich... Klingt alles nach Neoklassik.
Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich das scheußlichste Lied ever. Das Lied hat trägt den Titel Giant Steps, geschrieben von dem großartigen Komponisten und Saxophonisten Jean Coltrane. Und zeichnet sich durch wirklich garstige Harmoniewechsel aus. Und aber so wie du das jetzt spielst, finde ich, wirklich hat es was. Das kann ich mir abgucken.
Ja, das liegt aber am Filz, glaube ich.
Weißt du, was ich rausgefunden habe bei Giant Steps? Pass auf, es geht ja los mit H. H Major 7 eigentlich, ne?
Ja.
Zweiter Akkord, D7.
Ja.
So, jetzt greif mal bei H, wenn wir jetzt einen Upper Structure, also einen Dreiklang benutzen, der quasi diesen Akkord beschreibt. Das wäre ja S-Moll.
Ja, ja, oder in dem Fall eher Dis-Moll.
Dis-Moll, ja.
Ja.
Ich bin Jazzer. Genau. Und beim zweiten Akkord, jetzt gehen wir unten zu D7 und bleiben aber oben bei S-Moll. Ja, ist doch geil, ne? Muss man nicht wechseln. Dann haben wir den D7 gleich alteriert, um dann hinzukommen zu G. Und da greifen wir H wieder, H-Moll. Und jetzt gibt's nämlich, geht das gleich weiter. Jetzt gibt, da können wir wieder alterieren, weil wir auch einfach auf H-Moll bleiben können. Über B7, H-Moll, haben wir B7 alteriert und jetzt geht's nach S.
Dann machen wir was oben? G-Moll.
Ja, genau, G-Moll, richtig. Ist doch geil, oder?
Genial, genial.
Ja, muss man nicht so viel denken, dachte ich. Ich habe mich neu damit befasst. Ich dachte, sowieso geht's ja erstmal darum, die Major-Akkorde eigentlich miteinander zu verbinden. Also wir fangen bei H an.
Ja.
Und dann geht's ja nach G.
Ja.
Und dann nach S.
Ja.
Ja. Und erstmal eigentlich das spielen, so. Erstmal gucken, dass man da irgendwie klarkommt. Weil die zwei Fünfen zwischendurch sind ja ein bisschen egal eigentlich,
oder? Die sind ein bisschen egal.
Ja.
Es ist auch ehrlich gesagt, finde ich, bei diesem Stück, weil diese ganzen. Diese 2-5-1-Verbindung so schnell wechseln, ist mir da nicht so wichtig, was auf der Dominante passiert.
Ja, und eigentlich wird auch nicht alteriert. Ich dachte nur, das könnte man ja machen, weil dann muss man weniger denken. Wenn man jetzt, ne, wie genau, wir sind bei H. Also wenn man oben schon nicht wechseln muss, warum sollte man nicht diesen Weg nehmen? Das ist ein gangbarer Weg.
Genau, der macht Sinn.
Ist doch geil.
Du kannst jetzt natürlich immer als Dominanzskala bei jedem Akkord eine Ganztonleiter spielen.
Ja.
Dann hättest du im ganzen Stück immer dieselbe Dominanzskala. Ich meine eigentlich also, so... Dadurch ist jede Dominanzskala, die du in diesem Stück benutzt, immer gleich.
Ach so, ja, das auch, genau.
Also mir geht es ja immer um Zeitsparen, mir geht es eigentlich nicht um Klang,
ja,
deswegen
es,
auch halb schon ganz und Skala.
Genau, wir wollen schnell an die Sache ran und vor allem schnell wieder von loskommen.
Ja.
Es ist wirklich ein scheußliches Lied. Es bringt wahnsinnig viel Spaß, den Kopf frisch zu halten damit und sich damit zu befassen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man wird auch dann, irgendwann hat man so ein Gefühl dafür, wird auch vielleicht so ein bisschen besser. Am Anfang saß ich davor wie der Ochs vom Berg.
Richtig.
Das wird ja nie was. Und irgendwann, genau, es ist dann doch irgendwie schön, wenn man, das nähert sich langsam so eine Art Melodie sogar an, wenn man darüber spielt. Es ist ja nur eine Annäherung an so melodiöse Verhältnisse. Das kann man ja nicht wirklich als melodisch bezeichnen, was man darüber improvisiert, oder? Also, ach, was John Coltrane macht, ich habe mir das auch angehört, das ist natürlich super irgendwie, aber es ist ja nicht so, dass du das dann jetzt geil mitsingen würdest. Was ja der Anspruch eigentlich an Zwölftonmusik gewesen ist. Und diese Musik... Diese Changes von John Coltrane, die er auch hier in diesem Stück Giant Steps benutzt, sind eindeutig inspiriert durch die Zwölftonmusik. Und eigentlich hatte Schönberg, als er die Zwölftonmusik erfunden hat, vor, nämlich genau das, dass irgendwann die Kinder durch die Straße laufen und solche Melodien pfeifen.
Das ist eigentlich unmöglich, eine Zwölftonmelodie zu pfeifen, oder?
Wollen wir es mal probieren? Ich kann ja eine vorspielen und du pfeifst nach.
Auf gar keinen Fall, bitte nicht. Bitte nicht. Ah, liebe Hörer, seid ihr noch da? Das Problem bei Giant Steps ist, es bleibt ja kein Ton liegen, ne?
Ja.
Es gibt ja sonst bei den meisten Stücken irgendwie so einen Trick, komm, wir spielen F-Blues und ich spiele einfach die ganze Zeit nur die Note F.
Ja.
Ja, geht hier nicht.
Oder es gibt so über mehrere Takte mal die Möglichkeit, einfach mal so zu relaxen, weil da irgendwie dann nicht so viel passiert und man irgendwie sich auf einer Pentatonik ausruhen kann. Nicht so in Giant Steps, keine Chance. Da muss die ganze Zeit gedacht werden. Also es ist nicht wirklich zum Musikmachen da, sondern einfach um sein wirklich mittlerweile in die Jahre gekommenes Hirn so ein bisschen in Bewegung zu halten.
Kann man schon sagen. Eigentlich ist es eine
Etüde.
Ja. Wenn du damit fertig bist, dann kannst du dich an das Stück Countdown wagen.
Ja, Countdown und 26-2 ist dann
ist
so.
Das ist noch ein Tick stressiger, finde ich.
Ja, ist furchtbar auch, Countdown. Ist das dieses? Ist das das, ja, ne?
Das ist wie Tune-Up, nur mit Coltrane-Changes eingefügt. Ja, also ich bleibe aber bei meiner Neoklassik-Version.
Ja. Ja, das ist echt schön.
Viel schöner.
Ja. Ja, genau. Also, wenn Musikjournalisten so tun, als wären sie Popstars, dann macht es doch vielleicht mehr Sinn, wenn wir Popstars, also wir sind
eigentlich
ein Popstars, wenn wir so tun, als wären wir Musikjournalisten, was wir jetzt auch erfolgreich seit 57 Folgen tun.
Genial.
Weil uns steht die Exzentrik ja von Haus aus zu.
Richtig.
Während diese Musikjournalisten die ja eigentlich nur für sich vereinnahmen.
Ja.
Ja. Sie klauen uns letztlich. Klauen die uns zustehende Exzentrik.
Und da klauen wir doch lieber ihren Beruf, oder?
Ja, das ist jetzt die Rache.
Das ist die Rache, genau.
Stimmt.
Vielleicht sollte das ein Segment sein, wir verreißen Musikjournalisten hier. Ja. Haben wir mal den Spieß umgedreht.
Ja, genau. Ja, ja. Aber genau, wir klauen halt deren Beruf, sofern man da überhaupt noch von einem Beruf...
Beruf, ich mache jetzt mal hier diese Tüchlichen
ganzen am Mikrofon. Ja. Aber genau, eigentlich ist es schon voll in Ordnung. Also die besten Musikjournalisten heutzutage sind ja eigentlich auch die Popstars.
Sind die Popstars, ja, klar.
Und deswegen haben wir uns diese Woche auch einige Male getroffen,
ja, um... vor allen Dingen journalistisch tätig zu sein.
Ja, um journalistisch tätig zu sein, kann man schon so sagen. Ne? Und das haben wir erlebt.
Ich sehe mich aber auch als Forscher, als Klangforscher.
Ja.
Entdecker.
Ja, und war das erfolgreich? Hast du was Neues entdeckt?
Ich habe was Neues entdeckt. Sollen wir da wirklich rein, weil das wird jetzt wirklich Special Interest, ne? Weil wir waren nicht bei Ariana Grande oder so.
Ja, wir können ja vielleicht gucken, dass wir kurz von diesem Konzert berichten, ja, und dann
genau,
wir weitergehen in irgendwelche Thesen, die die Allgemeinbevölkerung auch interessieren könnte.
Also wir sind natürlich genauso gut vernetzt im Business wie die Musikjournalie,
ja,
und haben uns deswegen auf die Gästeliste geschmuggelt,
ja,
durch...
Dr. Markus Göres,
dein vielen Dank. Dein Freund,
ja.
Dr. Markus Göres.
Ja.
Der
allerdings auch großer Fan dieses Podcasts.
Und der beste Promoter
der Welt, wahrscheinlich.
Der kriegt alles verkauft.
Ja, auf jeden Fall.
Also der könnte einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, sagt man, glaube ich. Also Markus Göres, falls ihr mal irgendwas richtig nach vorne gebracht haben wollt,
solltet ihr wahrscheinlich Dr. Markus Göres.
Dr. Ja. Markus Göres, er ist wirklich eine Instanz, Promo-Legende, genau. Reine Promo-Legende. Und er hat es auch geschafft, in der Betonhalle in Wedding den Laden so richtig pickepacke voll zu kriegen bei den Swans.
Ja,
genau. Hattest du jemals von den Swans gehört?
Ja, gehört schon, weil sie die einzige Band sind, die in dieser Kolumne von Bocholte im Spiegel 10 von 10 Punkten bekommt. Das schafft sonst keine Band, außer die Swans. Die Swans kriegen immer 10 von 10, egal was sie für ein schrottiges Album rausbringen. Die 10 von 10 haben sie sicher, während eigentlich alle anderen, naja, maximal 8,5. Also das ist dann halt schon richtig gut, so, wenn du 8,5 bekommst. So. Aber die Swans sind die einzige Band, die irgendwie von ihm als das Nonplusultra angesehen sind. Besser kann man Musik nicht machen,
ja,
laut Bocholte. Und wir waren auch begeistert.
Die waren also irgendwie auch begeistert, ja. Also wir hatten aber beide auch nicht so eine richtige Vorstellung, was da passiert. Ne?
Nee, ich habe mir die Musik gar nicht angehört vorher.
Ich habe mir das angehört. Es ist aber auch tatsächlich die Plattenaufnahmen, die man da so im Streaming findet, die bilden nicht so richtig ab, was da im Konzert passiert.
Ja, ich habe auch absichtlich nicht reingehört, weil Dr. Markus Göres gesagt hat, das wird das lauteste Konzert der Geschichte.
Ja.
Und ich dachte, da gut, das kann Spotify ja sowieso nicht repräsentieren.
Genau, wegen der Lufs.
Plus 14.
Genau.
Deswegen habe ich nicht reingehört und dachte, das will ich dann live erleben. Und so war es auch.
Genau.
Ich hatte zum Glück Gehörschutz dabei.
Ja, ich habe auch große Teile des Konzertes mit meinen tollen Apple AirPods Pro im Transparenzmodus im Ohr verbracht.
Ja.
Weil es doch sehr laut war.
Es war wirklich sehr, sehr laut. Also es fing alles an zu scheppern und zu vibrieren. Man kann schon sagen, es war ein interessanter Abend. Es war ausverkauft, zumindest am Anfang des Konzertes.
Ja.
Es ging sehr, sehr lange und die Reihen leerten sich dann zum Ende hin doch deutlich, sodass man ein bisschen mehr Platz hatte und auch was sehen konnte, weil es war wirklich auch nicht leicht, dieses Konzert durchzustehen. Also einfach körperlich. Die körperliche Anstrengung, dieses Konzert durchzustehen, war wirklich immens hoch. Und wir waren vor allem danach erleichtert, dass wir das geschafft haben.
Und auch ein bisschen stolz auf uns.
Ja, ein bisschen stolz. Genau, weil es war auch nicht so, dass es musikalisch besonders vielseitig gewesen wäre, so von wegen, ach, da kommt mal was anderes, jetzt kommt mal was Schmissiges,
ja,
so. Sondern musikalisch hat sich das Ganze eigentlich durchgehend auf einem Akkord bewegt. Es durfte eigentlich innerhalb der Stücke, die jeweils ungefähr 20 Minuten dauerte, kein Akkordwechsel stattfinden. Ich glaube, das ist einmal im ganzen,
ja,
Konzert passiert.
Ja, 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 ja. Das Stück mit den zwei Akkorden. Also, ja, aber lass uns mal hier die Impros ein bisschen abholen.
Ja.
Die Swans,
ja,
sind eine Band, wie würdest du die Stilistik nennen?
Also Post-Noise-Rock wahrscheinlich.
Oder Noise-Rock. So.
Müssen wir natürlich noch Dr. Markus Göres
dazu. Eigentlich müssen wir Dr. Markus Göres fragen. Ich glaube, genau. Noise-Rock ist da ein Stichwort. Die Swans sind eine Gruppe, die wurden gegründet und werden geleitet von Michael Gira oder Michael Gira.
Michael Gira.
Ja. Michael Gira. Michael Gira, mittlerweile 70 Jahre alt,
ja,
hat diese Band gegründet und die sind, ja, Noise-Rock. Es fällt dann auch immer das Stichwort No Wave.
Mhm.
No Wave, das ist ja so eine Verballhornung von New Wave. Das ist so eine, jetzt für die echten Genießer und Spezialisten, das ist so, ja, experimenteller Rock aus den 80ern. Also so Schlaumeier-Rock aus New York, würde ich sagen. Der, ja, so ein bisschen probiert, wie sagt man so, mit den Rock-Klischees zu brechen. Eher so Kunstmusik.
Ja.
Laut ist jetzt keine Musik, die gefallen will, glaube ich. Da geht es eher so auch ein bisschen um Statement.
Ja.
Und ich glaube, am bekanntesten vielleicht noch eine Band, die da stark inspiriert ist, die aber natürlich den poppigen Twist hat, wäre noch Sonic Youth.
Sonic Youth,
das
ja.
Das kennt vielleicht ein paar Leute. Mich würde sowieso interessieren, ob irgendjemand von den Impros die Swans kennt oder da irgendwie eine starke Meinung zu hat und sich jetzt scheckig lacht, wie wir.
Ja, wenn dem so ist, dann bitte schreibt sie uns, weil wir wissen nicht sehr viel mehr über die Swans, außer was wir jetzt bei Wikipedia nachgelesen haben, was du gerade in diesem Moment tust. Ja. Und halt, dass wir diesem Konzert beigewohnt sind. Und es muss ja eine Band sein, die wirklich wahnsinnig lange schon unterwegs ist. Sie, wie gesagt, die haben 1000 Leute in die Betonhalle bekommen.
Ja.
Also ist jetzt auch nicht nichts.
Ist nicht nichts.
Ja, die haben ihre Sporen verdient, wie man musikjournalistisch so schön sagt. Michael Jira, der hat sich auf die Bühne gesetzt. Also ich fand, der Auftritt, wie es halt losging, war ja schon speziell. Ne? Ich meine, die kommen auf die Bühne und machen erstmal nichts.
Es ist so
Jazz im Hintergrund. Und das lief dann auch nochmal 10 Minuten weiter. Und sie stehen halt einfach da und machen nichts. Und warten.
Genau. Sechsköpfige Band, Drums, so zwei Keyboards, Lapsteel, Bass, Wandergitarre mit Verstärkern. Also das ist ja für uns alles so ein bisschen, wie sagt man, böhmische Dörfer, sagt man da, glaube ich.
Ja.
Du gehst ja natürlich mittlerweile ab und zu gerne mal zum Noise-Konzert, zu Dierhoff und so. Ich habe so einen Kumpel in Wien, der ist irgendwie Noise-Rock-Experte, der hat mich da manchmal mitgeschleppt und sonst, muss ich sagen, bin ich da gar nicht so drin. Hab ein paar Sonic Youth-Platten, aber auch eher wegen der Coolness. Ich finde, glaube ich, eigentlich nur Teenage Riot gut.
Ja, ich verstehe halt nicht so richtig, wenn ich solche Bands sehe, was denn jetzt den großen Unterschied ausmacht zu den Bands, die ich mir irgendwie hier in Neukölln im Trickster oder so angucken kann.
Ja.
Die das Ganze ja wahrscheinlich oft mit so einem, auf die kommen die ja aus so einem Jazz-Hintergrund, aber machen auch wahnsinnig viel Lärm oder so. Aber manchmal auch so ein punkiger Hintergrund und so. Aber die halt dann irgendwie vor 40 Leuten da stehen und eigentlich genauso laut spielen und vielleicht ein bisschen improvisativer an die Sache rangehen, aber eigentlich die Ästhetik genau dieselbe ist. Und bei den Swans hast du auf einmal eine Band, die machen das ja noch nicht mal poppiger. Also das ist ja einfach nur aufgrund, dass sie ja so ein tonales Zentrum haben, vielleicht so... Ist das der Zugang, der vielleicht die Massen dahin bringt? So?
Ja,
also aber eigentlich ist es ja kein großer Unterschied zu diesen experimentellen Bands, die du hier in Neukölln tagtäglich bewundern kannst.
Ja, ja und nein. Sagen wir mal so, je lärmiger die Musik ist oder je abseitiger, avantgardistischer, also je mehr das Musik ist, in die man sich reinhören muss, umso ähnlicher klingt es für Leute von außen. Ist ja beim Jazz auch so. Wir hören jetzt einen Jazz, sagen, ja klar, Dixieland, klar, kenne ich, hier, cool Jazz. Bebop, Free Jazz können wir unterscheiden beim Hören. Ja. Metal-Fans ja auch hier. Prog-Metal, Death-Metal, Doom-Metal, Thrash-Metal. Das hören die einfach und sagen, ja klar, hör mal, wie der singt.
Ja.
Guck mal, was die Gitarre macht. Das ist ganz klar Doom-Metal.
Ja.
Meinst du, das ist bei den Noise-Experten auch so? Bei den Noise-Genießern?
Dass die dann die
feinen Unterschiede
machen. Ich frage mich, ob die das überhaupt dann kennen, beziehungsweise ob die überhaupt diesen Zusammenhang sehen würden, so wie ich ihn sehe. Oder ob das eine ist halt irgendwie Improv-Schrott aus...
Ja, ja, genau.
Und das andere,
genau.
Das ist ja klar, das ist halt Post-Rock, dass die es gar nicht miteinander in Verbindung bringen. So wie ich denke, so klingt für mich irgendwie gleich.
Ja, ja. Also es gibt ja Leute, für die klingt Klassik halt nach Klassik. Gibt es ja auch Unterschiede. Kann man ja auch hören, wenn man sich da ein bisschen drin ist, hört man ja, ob das jetzt Frühbarock ist oder Spätromantik nach ein
paar Tagen. Aber würdest du mir jetzt unterstellen, dass ich quasi das musikalische Know-how nicht habe, das den Unterschied zu machen, oder hat das auch was mit so einer Attitude zu tun?
Nee, es hat was mit, worauf ich hinaus will, ist deine Hörerfahrung. Wenn du natürlich 100 von diesen Bands kennst, dann hörst du da vielleicht irgendwas, was wir jetzt nicht hören, frage ich mich. So feine Unterschiede. So wie für manche Leute ist ein Apfel, aber zum Beispiel für einen Moritz Krämer, der hat einen Elster und einen, wie hieß der andere Apfel? Keine Ahnung.
Granny Smith.
Sowas, der hat so, der kann Äpfel unterscheiden am Geschmack.
Echt?
Ja.
Der Krämer?
Ja.
Der kann Äpfel unterscheiden am Geschmack.
Apfelexperte.
Also für mich entweder mehlig oder lecker.
Ja, aber, genau.
Manchmal ein bisschen sauer.
Und Granny Smith immer ein bisschen sauer. Ich kenne nur Granny Smith und Elsa. Das war's auch.
Ja.
Ich esse sowieso nur ab und zu mal einen Apfel aus schlechtem Gewissen, so einen Netto-Apfel.
Ja.
So, aber, weißt du, was ich meine?
Ja. Wollen wir das Mikro ein bisschen so, weil du redest immer meine Richtung.
Ja.
Vielleicht.
So, ja.
Oh Gott. Keine Ahnung. Also ich dachte nur irgendwie...
Ich dreh das so.
Seitlich ins
Mikro. Ja, ja. Ich rede. Ah ja, okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.
Okay.
Also, weil bei dem Gedanken habe ich mich nämlich auch ertappt. An so eine Ästhetik kommt man ja auf verschiedenen Wege ran. Für mich klingt das wie Musik, wo ich sagen würde, komm, wir dengeln jetzt einfach richtig hart auf E rum.
Ja.
Und dann würde das genauso klingen. Ich habe mir nur noch ein Interview angehört mit Michael Jira. Der probt dann auch mal 6 Wochen.
Die haben 6 Wochen geprobt?
Ja.
Also klang das aber nur gerade mal nicht.
So, da gehe ich natürlich mit mir selber ins Gericht und sage mir, Felix, verstehst du vielleicht die ganzen kleinen Finessen nicht, die da passieren? Oder ist es auch so ein bisschen egal? Das ist ja auch das Interessante. Ich kann ja auch so, da haben wir auch irgendwie mal drüber gesprochen, als es so um Free Jazz ging. So, was weiß ich, Komposition zeitgenössischer Musik klingt teilweise sehr ähnlich wie improvisierte Free Jazz Musik oder Free Improv Musik. Nur, du kannst entweder da, was weiß ich, ganz viele Punkte auf den Zettel malen und dir da total viel Gedanken drüber machen oder du improvisierst sowas, was ungefähr so klingt.
Ja.
Wir können jetzt ja auch was spielen, was ungefähr so klingt wie.
Ja. Wir könnten zum Beispiel jetzt mal spielen, was ungefähr so klingt wie Swans.
Genau, um das mal zu beschreiben, genau. Ja. Hauptelement ist erstmal eine Gitarre.
Ja, haben wir jetzt nicht.
Ist eher sowas wie eine offene Stimmung meistens. Runter. Ja. Und da wird eigentlich immer nur passiert, sagen wir mal E.
Ja, E.
Oder D. Was ja. Passiert dann sowas?
E.
Gern, glaube ich, so ein kleiner Tritonus rein.
Ja.
Was passiert jetzt?
Der Puls bleibt eigentlich die ganze Zeit bestehen über das 20-minütige Stück.
Ja,
also ein bisschen da passiert schon mal nichts. Und dann wird halt durch Feedbacks und Schlagzeugen ein wahnsinniger Lärm aufgebaut. Und dann, was halt interessant ist, ein Schamanengesang, der wirklich absurdeste Melodien, die man eigentlich nicht als solche beschreiben dürfte,
ja.
Drüber wegschreit. Genau, so wirklich mitgesungen haben. Und, aber ich glaube, gerade dieser, es hat ja was Esoterisches, ne?
Ja.
Man singt sich in diese Schamanenwelt so rein und es ist eine Art Trance, in der man sich befindet. Und zwischen den ganzen schwarz gekleideten, angegrufteten Menschen, die da rumliefen, ja. Gab es auch so ein paar Esos. Auf jeden Fall. Oder so, also dunkle Esos.
Ja, ja. Düster, müster, Esoterik.
Ja, ja, klar.
Ja. Das ist aber auch nicht so weit weg voneinander, weil das ist ja auch viel mit Nachwelt und
ja.
Im Düsterbereich ist man ja auch viel an der Jenseitswelt.
Und die Leute danach hellauf begeistert, also haben sie auf jeden Fall behauptet. Ja. Hat niemand gesagt, oh, war das lang oder das ist genervt, irgendwie dieser Lärm oder so, sondern alle waren total high. Wir ja auch, wir dachten aber vor allem, weil wir in diesem Gefühl waren von, ey, wir haben es durchgestanden.
Ne, es hat so, also ich verstehe auch das Rauschhafte an diesem dronenden Dröhnen, sag ich mal. Also wenn wir jetzt hier einfach nur hier sehr lang unterwegs sind. Also ich glaube, die Zeit unserer einer durchschnittlichen Podcast-Folge reicht dafür nicht. Aber da kommt man ja irgendwie auf irgendwie so eine Art Flash. Jetzt kein besonders positiver.
Wenn wir das jetzt 6 Wochen üben, werden wir da richtig gut drin.
Alles in mir sehnt sich danach, da einfach nur spitzfindig drüber zu spotten.
Ja.
Wir sind jetzt ja Journalisten. Ich probiere mich dem zu nähern, ohne diese, das sage ich oft immer wieder, diese ganze atonale Musik oder experimentelle, schräge Musik ist auch nah an der Lächerlichkeit.
Hm.
Sich auf eine Bühne stellen, ultra schräge Klangflächen zu erzeugen und darüber den Schamanengesang zu machen, es ist brenzlig.
Da muss man sich wirklich drauf einlassen, aber ich meine, das haben wir ja hinbekommen. Ich mache mich gerne darüber ein bisschen lustig.
Ja, aber ich auch.
Aber während ich da stand, dachte ich, ja, das ist schon anstrengend, aber ich konnte das schon durchstehen. Es gibt ja so Konzerte, ich war neulich bei Purple Schulz zum Beispiel, da gibt es so richtige Momente, wo es wirklich so richtig unangenehm wird und peinlich oder so.
Ja.
Und obwohl ich jetzt auch nicht über den lästern möchte, weil das ist irgendwie auch ein schnuckliger Typ.
Ja.
Aber das war da nicht so. Der Sänger war mir nicht immer sympathisch, wenn der da irgendwie rumgeschrien hat oder so. Aber irgendwie, was ich cool daran finde, ist, die machen ihr Ding, da stehen 1000 Leute, die folgen diesem Flash, den die da haben. Und die spielen halt 3 Stunden durch.
Ja.
Und das scheint irgendwie wirklich viele Leute ja auch glücklich zu machen. Und das ist ja ein Kulturevent.
Ja.
Dem wohnen wir ja einfach generell gerne
bei. Ja, natürlich. Ja,
einfach mit Menschen zusammen Dinge erleben. Ich muss da jetzt nicht jeden Song wahnsinnig gut finden. Das darf schon anstrengend sein. Ich habe sowieso das Gefühl, Kultur muss immer gerade ein bisschen anstrengend sein. Sowieso sind wir ja schon angestrengt von Filmen oder Songwritern. Ja. Wir wären wahrscheinlich auch angestrengt, wenn wir Sufjan Stevens gesehen hätten. Da hätten wir auch irgendwann gesagt, ach, das wird irgendwann ein bisschen anstrengend.
Ja, okay, aber das ist ja nochmal eine andere Art von Anstrengung, sage ich mal. Rein dezibelmäßig, einfach laut und gleichförmig. Und es ist natürlich auch so ein bisschen... Na, ich würde gerne nochmal fertig erklären jetzt. Also wir haben jetzt diese Gitarrenflächen. Was dann passiert ist, manchmal kommt ein Beat rein, manchmal kommt was rein wie ein ewiger Rödelschluss, kann man das sagen?
Ja.
Also einfach Lärmbecken Und dann wird das auch neben dem Schamanengesang und diesen Klangflächen, wird das teilweise dann auch dirigiert.
Ah ja, genau. Michael Jiver ist ein großer Dirigent auch.
Ja, also ein bisschen so wie James Last, der auf dem Stechapfeltrip hängen geblieben ist. Also der steht da auf, macht so große Handbewegungen und dann kommen so Akzente und so. Also da wird schon auch dirigiert. Vielleicht proben die das auch 6 Wochen lang.
Ja, dass sie dann genau wissen, welches das Zeichen zum Schluss ist.
Ja, oder? Genau. Also am besten fand ich über die Welle, so das gesehen.
Wie ging
da hat er immer den Arm wie so einen Fluglotse über sich hinweg geschwenkt.
Ja.
Links, rechts und links haben dann die Musik auf der linken Seite einen Akzent gemacht und rechts die auf der rechten Seite.
Okay.
Das hatte auch was von Ich will eure Hände sehen.
Ja.
Fand ich ganz gut. Und dann, genau, dann der Schamanengesang mal laut leise. Es gab auch ein Lied auf einem Dur-Akkord gefühlt. Das war dann eher so. Das eine Lied mit den Akkord wechseln. Das war dann so.
Ja, aber es war mir zu kommerziell, muss ich sagen.
Es war mir auch eigentlich zu viel harmonische Bewegung.
Ja.
Dann habe ich aber noch was Interessantes gefunden. Und zwar, ich recherchiere natürlich, ich gehe ganz tief in die Archive zu Wikipedia. Da gibt es auf seiner Seite, stehen da seine Lieblingsplatten.
Ja.
Interessiert dich das?
Ja, doch, klar.
Fand ich nämlich ganz interessant, weil sich das so ein bisschen auch mit meiner Wahrnehmung deckte. Das sagte ich nämlich bei dem Konzert zu dir. Dieser Schamanengesang, der klingt für mich so wie auf dem ersten The Doors Album gibt es ja dieses Stück The End.
Ja, genau.
Wo dann am Ende so auch abschamanisiert wird.
Ja.
Sagte ich zu dir. Und jetzt ist hier auf der Liste seiner Lieblingsalben Self-Titled The Doors.
Na, siehst du wohl.
Na, guck mal. Ja. Da ist das nämlich her. Und Menschmaschine von Kraftwerk.
Ja.
Ziggy Stardust, David Bowie. Lese jetzt nicht alle vor. Pink Moon, Nick Drake. Interessant, auch Nick Drake, Pink Moon hat ja auch diese offenen Gitarrenstimmung.
Mhm.
Na? Pink Moon, mal reinhören. Und On the Corner von Miles Davis.
Aha.
Kennst du die?
Nee, die Platte kenne ich gar nicht.
On the Corner ist so ein bisschen nach 72, ist so ein paar Platten nach Bitches Brew, klingt sehr ähnlich.
Ah, okay.
Ist ein bisschen funkier.
Ja.
Aber auch im Prinzip Riff, ein Riff und darüber wird wirklich psychedelisch abgejammt.
Ah ja.
Passt irgendwie alles. Aber genau deswegen, der Michael Jiver ist so ein bisschen ein geriatrischer Jim Morrison. Aber jetzt die Frage, da habe ich dich vorhin unterbrochen, muss das jetzt anstrengend sein? Und was ist daran anstrengend?
Ja, also wie gesagt, erstmal diese körperliche Anstrengung, da 3 Stunden zu stehen, sich nicht wirklich zu der Musik ja auch bewegen zu können, das haben manche Leute versucht, ne? Aber eigentlich, man war schon in so einer Schockstarre eigentlich.
Mhm.
Es ist jetzt keine klassische Tanzmusik, wobei wir das natürlich als Musikjournalisten eh nicht machen würden, weil wir müssen ja, haben ja die Aufmerksamkeit bei der Musik, ist ja klar. Aber genau, es gab sowohl mental wenig Pausen, weil du musstest ja einfach in diesem Ding verhaftet bleiben und es ging nicht mal so, ach, jetzt kommt mal ein flotter Blues oder so. So, sondern genau, du warst halt mental in dieser Welt und das körperlich war das spürbar. Ich habe meinen Körper richtig gespürt hier, den Rücken und alles und irgendwie wusste ich nicht, wie ich mich hinstellen soll, um das halt jetzt irgendwie durchzustehen. So, das habe ich nicht so oft auf Konzerten. Das, denke ich, hat schon was auch mit der Musik zu tun. Also genau, und ich weiß nicht, ja, meine These ist, dass das schon in Ordnung ist, dass Kultur anstrengend ist, weil wir das eh so empfinden. Ich, also das ist ja so ein bisschen so die These, dass wir es ja so gewohnt sind, dass halt Unterhaltung auf Endorphinausstoß abzielt. Das heißt, kurze Videos im Internet, das ist das, was es uns bringt. Und wir eigentlich ja schon überfordert sind mit einem Film gucken, der über 1,5 Stunden geht oder eigentlich jegliches Konzert, das kann noch so poppig sein, werden wir wahrscheinlich auch als anstrengend empfinden. Und dann denke ich so, ja, wenn das sowieso schon so ist, dann kann man es auch richtig anstrengend machen. So als Abgrenzung zu diesem Endorphin-Trend. Dann ist es auch okay. Also dann hat man wirklich ja ein etwas vollkommen anderes, was sich davon frei macht, mit dieser heutigen Unterhaltungskultur zu kokettieren. So, das finde ich auch okay. Also ich würde, wenn ich jetzt wählen würde, würde ich trotzdem wahrscheinlich lieber zu einem schönen Sufjan Stevens Konzert gegangen, so an dem Abend. Aber wie gesagt, auch da wäre der Moment aufgekommen, wo ich gedacht hätte, ach, jetzt wird es irgendwie anstrengend. So. Und ich denke so, das ist irgendwie so ein bisschen das Zeichen unserer Zeit. Also, dass wir sowieso kulturelle Inhalte als wahnsinnig anstrengend empfinden, während wir früher, ich meine, war ja ein Konzert das Geilste, und um sich zu zerstreuen, oder einen Film auch, also, du konntest ja ohne Probleme mal einen Film weggucken, da wolltest du dann am liebsten noch einen gucken. Das hat sich ja total geändert. So, und das wird schon was damit zu tun haben, dass wir halt eigentlich es gewohnt sind, die ganze Zeit auf, ja, einen kurzen Endorphin-Kick durch sehr kurze Videos und visuelle Inhalte zu konsumieren.
Ja, also ich gehe voll mit, meine Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer geworden im Laufe meines Lebens. Vor allen Dingen für so Zerstreuung, wenn mich etwas interessiert, dann nicht, aber so beim Zerstreuung suchen würde ich auch sagen, geht mir das so. Ich würde aber nicht sagen, dass ein Konzert früher das Geilste war und heute nicht mehr. Weil ich ehrlich gesagt mein Leben lang, und ich habe das Gefühl, das ist was, was man nicht zugeben darf, ich finde sowohl in der Gegenwart wie auch früher Konzerte, die zu lang sind und wo ich die Musik nicht zumindest 8 von 10 finde.
Ja, fand man immer schon anstrengend.
Finde ich schon. Also es geht dann, also mir reichen dann auch irgendwie vielleicht ein paar Songs, sondern denke ich, oh, jetzt würde ich eigentlich gern was anderes machen. Und denke ich, aber habe ich ein schlechtes Gewissen und denkst, oh, ich muss das jetzt weiterhören. Ja. Den anderen gefällt's doch allen. Aber, Felix, was ist falsch bei dir?
Aber wir sind ja auch Musiker. Wir wollen ja eigentlich selber auf die Bühne und wir denken nach einer Stunde einem guten Konzert, so jetzt möchte ich eigentlich selber wieder Musik machen. Warum bin ich nicht da? Ich glaube, der allgemeine, sag ich mal, nicht kulturausübende Bürger, der wird das Phänomen auch kennen und dass man weniger Aufmerksamkeitsspanne hat als vor den bösen Handys.
Ja.
Und ja, da habe ich schon oft gehört, dass Leute sagen, ja, dass sie früher so sich so richtig gefreut haben, wenn die nochmal die Zugabe und dann wollte man nicht, dass die Band geht und so. Und was ja an der Band geil war, die Swans, die haben halt, was echt 3 Stunden gespielt und dann ging das Licht an.
Saallicht.
Ja. Und die sind von der Bühne gegangen und es wurde auch nicht irgendwie groß, irgendwie noch dieser ganze Quatsch mit Zugabe einfordern und so und einmal verbeugt und ciao.
Da dachte ich, das war ganz interessant, zu Beginn des Konzertes, also die ersten Noten, die gespielt wurden, auf der Gitarre, sagt er, it's too bright, ins Mikrofon. It's way too bright. Und ich dachte so, ich natürlich als Musiker, was denke ich? Die Gitarre klingt zu hell.
Ja.
Zu viel Höhen in der Gitarre. Und dachte, das kann doch gar nicht sein. Der macht hier in Jumbojet Lautstärke Musik, ist 70 Jahre, der hört doch eh keine Höhe mehr. Also keine Höhen irgendwo. Aber
er meinte das Licht.
Er meinte das Licht, es war ihm zu hell.
Ja, ja klar, der wollte es natürlich moodier haben.
Ja. Genau. Und dann letztes Stück vorbei, Saallicht an. Sehr guter Move.
Fand ich auch super Move.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Weil dann wussten auch alle Bescheid.
Es ist nicht dieses, oh, komm die nochmal.
Ja,
so
müssen
wir dann extra quetschen. Ungemütlich. Ja. Also ich meine, normalerweise ist das Erkennungszeichen für letztes Stück, es geht ein Stück Musik vom Band an.
Ja.
Eigentlich hat man sich ja darauf geeinigt. Aber Saallicht ist dann nochmal den Slap in the Face extra. So, und jetzt müsst ihr mal gucken, wie hässlich
alle hier sind.
Ja, ich will dem tatsächlich nochmal auf den Grund gehen mit dem anstrengend. Ich muss auch ehrlich zugeben, das war auch aber auch schon immer so. Ich finde auch lange stehen anstrengend.
Ja.
Ich finde dann, wenn man so ein bisschen schwufen kann, finde ich es nicht so anstrengend wie diese krassen, engen Stehkonzerte.
Ja. Mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich habe auch immer schon Konzerte als anstrengend empfunden. Trotzdem bin ich ein total passionierter Konzertgänger.
Ja.
Und ich mag es auch, wenn es mich fordert. Also, aber geht ja jetzt nicht allen so.
Nee.
Genau, in der so allgemeinen Kultur würde ich ja sagen, so, also bei Filmen kann man es, finde ich, am besten irgendwie sehen, dass halt die Leute wirklich aber teilweise wirklich Schwierigkeiten haben, sich auf einen Film komplett durchzusehen. Und ich meine, Netflix macht es auch möglich, dass du irgendwie alle 10 Minuten mal Pause machen kannst und so und dann irgendwie später weiter gucken und so.
Oder ein Buch ohne Bilder lesen.
Ein Buch ohne Bilder lesen,
ja.
Das ist anstrengend.
Ja, ja.
Ja. Und das fiel mir, glaube ich, auch mal leichter.
Ja, ja, mir auf jeden Fall. Nee, da gehe ich auch voll mit.
Ja.
Ich finde aber, es hat auch so ein bisschen was mit dem Zeremoniell zu tun. Weil ich finde, Konzerte, grundsätzlich ist es ja eine bisschen künstliche Situation. Also was ich damit meine, ist auch in dieser Betonhalle da, wo jetzt die Swans gespielt haben, es ist alles so ein bisschen so ein steriler Ort. Du gehst so in den Keller, du würdest vielleicht auch gerne mal eine rauchen zwischendurch, aber das macht man dann ja meistens doch nicht so, gerade in so einer sterilen neuen Venue. Dann würde man vielleicht auch mal zwischendurch ein paar Sätze sagen oder mal irgendwie einen Ausfallschritt machen, um so ein bisschen aus dieser steifen Stehhaltung rauszugehen. Also die Situation ist eh anstrengender. Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Club ist, also in einer Diskothek, wo irgendwie noch so Gespräch zwischendurch ist und Bewegung und irgendwie mal und Quitschi-Quatschi.
Ja, das war nicht möglich aufgrund der Lautstärke. Ja, wir konnten uns nicht unterhalten. Also wir haben auch Leute am Konzert da getroffen, wir konnten nicht irgendwie groß Hallo sagen und so.
Und das meine ich.
Es war unmöglich.
Es war einfach
zu laut.
So, das meine ich, ist ja mein Punkt. So eine Club-Situation zum Beispiel, also Nachtclub, Diskothek, da halte ich es viel mehr Stunden aus drin, weil man da was anderes macht drin.
Ja.
Wenn da so ein bisschen... Ja, ja. Bewegung drin ist, als so ein Stehkonzert. Genau dasselbe gilt in einem Bestuhl. Deswegen lieben wir ja den Jazzclub so.
Ja.
Weil da kannst du sitzen, kannst vielleicht mal ein bisschen was reden. Wenn das Bass-Solo ist, kannst du ein bisschen dich unterhalten. Ja. Getränk bestellen, vielleicht sogar rauchen. Also diese Stehkonzerte sind halt auch irgendwie stressig.
Sind auch irgendwie
anstrengend. Kann man das so sagen? Ist man jetzt alt, wenn man sagt, Stehkonzerte sind anstrengend?
Ja, also da sind wir natürlich ein bisschen alt, aber sie sind auch anstrengend, aber sie bieten natürlich dann auch eine besondere Atmosphäre. Also es gibt ja auch beim Sitzkonzert das Problem, dass ein Publikum mitunter leicht unterspannt sein könnte.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel mal ein Konzert gespielt auf so einem, das war ein Festival irgendwo an der Ostsee und da haben die Leute die ganze Zeit Yoga gemacht. Und was halt dazu führte, dass halt dieses Publikum, was dann vor mir war, sich natürlich sofort auf den Boden gesetzt hat, total entspannt war und irgendwie dann dachten sie, ah hier, gemütlich Klaviermusik und so und total unterspannt gewesen sind, weil sie halt die ganze Zeit dieses Wochenende eigentlich nur auf Entspannung aus war. Und das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich ein Publikum haben, was aufgeregt ist, was quasi mitgehen kann. Also diese Spannung im Publikum, die ist beim Sitzkonzert möglich, aber da ist natürlich, da läufst du halt Gefahr, dass die halt durch das Zurücklehnen und so halt irgendwie davon geht. Beim Stehkonzert ist es halt fast unmöglich. Du hast einfach durch die Spannung im Körper, durch diese körperliche Anstrengung, die das Publikum über sich ergehen lassen muss, hast du halt auch die Spannung im Publikum eigentlich relativ leichter abrufbar als Sitz- und erst recht
Bodensitzkonzerte. Okay, das ist eine interessante These, wobei man sagen muss, die Musik, die die größte Konzentration erfordert, was ist eine Wagner-Oper, ist ja auch bestuhlt.
Ja, ja.
Ich glaube, es hat viel mit dem Raum zu tun. Also weil zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Film sind, geht es dir auch so, dass es dir leichter fällt, einen mittelmäßigen Film anzugucken, ohne auf dein Handy zu gucken zwischendurch? Fällt es dir leichter im Kino als zu Hause?
Im Kino gucke ich nicht aufs Handy.
Ja, natürlich, weil das schön dunkel ist. Die Leinwand ist wirklich gesichtsfüllend. Also diese Dunkelheit und auch dieser leichte Sauerstoffmangel, der erzeugt, finde ich, auch nochmal so eine ganz gute Konzentration. Das funktioniert im Jazzclub natürlich nicht. Das ist natürlich schummriges Licht, aber irgendwie viel los, alles ein bisschen konfus. Deswegen wird da auch mehr gesabbelt beim Jazz vielleicht.
Naja, gibt ja solche und solche Clubs. Auch das Konsumieren eines Jazzkonzerts ist mitunter sehr anstrengend.
Ja.
Auch wenn du kurz sitzen darfst. Ich war auch neulich da im Donau mal wieder und da saß da in der Bar und das war auch irgendwie ungemütlich, dieser Barhocker, an dem ich da saß und ich hatte danach auch totale Verrenkung. Das war jetzt irgendwie nicht besser. Aber was ich da gesehen habe und was mir jetzt in letzter Zeit öfter unterkommt und was so ein bisschen einschlägt, diese Kerbe von wegen, ja, lass doch Kultur ruhig ein bisschen anstrengend sein, ist, dass ich dachte so, Mensch, die spielen wirklich diese wahnsinnig komplizierte Musik und es ist noch nicht mal so richtig krass zusammen. So, so wie man jetzt irgendwie so Michael Brecker oder so,
das sind ja
ultra komplizierte Stücke, die aber offensichtlich noch spielbar sind, weil die Leute dann irgendwie zusammen geprobt haben und es halt irgendwie runterrattern. Diese Musik war wirklich, es ist so konzipiert und das habe ich in letzter Zeit öfter schon gehört. Ich habe auch im Trickster noch ein Konzert gesehen und mich auch die gleiche Frage gestellt und ein paar Protagonisten dazu befragt und die meinten, nein, die Musik ist so konzipiert, dass du sie gar nicht perfekt spielen kannst. Sie ist so kompliziert komponiert, dass sie nicht perfekt spielbar ist und das ist eingepreist in die Komposition, damit man die Fehler und das Struggeln der Band quasi als Komposition zugehörig mit wahrnehmen könnte. So. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Du hörst der Band zu, die halt eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Schadensbegrenzung zu betreiben.
Das finde ich wirklich dystopisch, was du da sagst. Also menschenverachtend geradezu. Ich erinnere mich da so an meine Zeit an der Hochschule, wenn so Leute aus dem Kompositionsstudio meinen, oh, ich komponiere euch hier mal was richtig schön Abstraktes, Schiefes, Kompliziertes.
Ja.
Wo ich so immer dachte, nein, ich will das nicht. Ich will nicht jetzt irgendwas super Schweres spielen. Das ist doch Horror für mich.
Ja.
Wieso soll ich denn jetzt was super Kompliziertes üben?
Ja, da geht es schon um die Annäherung. Also sie wollen das schon spielen. Ja. Alle Musiker wollen das spielen und freuen sich auch, wenn sie dann über Passagen das halt gut hinbekommen. Aber sie wissen, sie werden scheitern. Und das ist Teil des Konzepts. So soll der Abend sein. Also das Scheitern ist Teil der Komposition.
Das klingt für mich wirklich...
Es ist absurd. Wie gesagt, ich hatte im Trickster auch schon so eine Band gesehen und die war wahnsinnig energetisch auch dabei. Und jetzt, ich meine, das war jetzt in Donau, da war Jim Black am Schlagzeug oder so. Das sind ja nicht Leute, die jetzt nicht spielen können oder so oder nicht genug geübt hätten oder geprobt hätten oder so. Die haben sich wohl auch dumm und dämlich geprobt vorher.
Ja.
Die haben eine Platte aufgenommen gerade mit dem Programm. Und trotzdem hörst du eindeutig, ah, hier sind sie nicht zusammen, ah, okay, das ist wahrscheinlich anders geplant und so immer mal wieder. Und dann macht es bum, bam, bang, bam, bum, bum, bum und sie sind richtig tight zusammen. Hm. Aber es ist, glaube ich, eine relativ moderne Herangehensweise an die Jazzmusik. Also, dass die Komponisten denken, sie müssten halt ihr Ausübenden hier an die Wand fahren, krachen, scheitern lassen.
Scheitern als Chance.
Scheitern als Chance, als Musik halt, also als musikalischen Gewinn.
Also da würde ich dich bitten, mich mal bei Zeiten mitzunehmen.
Ja, zu so einem Scheiterkonzert. Ja, ich wusste nicht,
dass das stattfindet. Also weil das ist mir noch nicht so ganz klar. Das können wir jetzt aber über die Swans nicht sagen, die sind nicht gescheitert.
Nein,
die haben
nein.
das schon so performt, wie wir.
Nee, die Musik war wollen. Auch leicht zu spielen, würde ich sagen. Also deswegen meine ich, es wundert mich, dass die da irgendwie 6 Wochen für proben müssen.
Ja.
Das ist spielbar, was die da gemacht haben, würde ich sagen.
Das ist absolut spielbar,
ja,
glaube ich
auch. Absolut spielbare Musik, ja.
Wie wichtig findest du da die Haltung?
Was meinst du damit?
Also diese Ernsthaftigkeit, wir haben ja letztes Mal über Humor geredet, vorletztes Mal. Das ist irgendwas, was ich so auch bemerke, dass so gerade so im Rock und in der Kunstmusik und alles, was auch so schräg klingt, da gibt es auch eine große Ernsthaftigkeit natürlich. Sind wir ja schon durch mit. Ich habe mich aber immer gefragt, ob es da ein Henne-Ei-Phänomen gibt. Ob Leute, die so schräge Musik spielen oder düstere Musik, ob das auch was mit der Stimmung macht. Also machen die diese Musik, weil die so düstere Leute sind oder haben die schlechte Laune, weil die
immer diese Musik spielen müssen?
Ja.
Ja. Das begünstigt sich wahrscheinlich gegenseitig.
Ja, frag mich das so ein bisschen. Man sagt ja auch, wenn man schlecht drauf ist, dann soll man bunte Klamotten anziehen. Die lachen dann für einen.
Ist es so?
Ja.
Klappt das?
Ja. Du hast ein ganz süßes Ringel-T-Shirt an.
Ich habe ein gelbes Hemd an.
Ja.
Ja, stimmt, aber ich bin auch mal ein bisschen besser drauf als du.
Ja, ich bin
immer schwarz gekleidet.
Bei mir eher düster Müster die meiste Zeit.
Ja, du meinst also die Haltung des Rezipierenden, also des
ich meine eher auf Publikums? Der Bühne, das war ja alles so sehr gottesdienstartig. Kennst du das? Es gibt doch so Freikirchen, da gibt es so diese Praxis des Zungenredens.
Ja,
dass, genau.
Ja.
Dass so Leute das mal so vor sich hin plappert, was einem gerade so eingespeist wird von oben. Daran erinnerte mich auch dieser Gesang so ein bisschen. Und dann habe ich ein Interview gehört und er sagte, ganz wichtig bei ihm sind die Texte, Michael Jira von den Swans.
Was?
Das sagt er im Interview, dass die Texte ganz wichtig sind.
Also erstens kann man die doch gar
nicht verstehen. Ja, man konnte nichts verstehen, kein Wort. Auf Platte kann man es verstehen, ich habe mir nochmal reingehört.
Ah, okay.
Aber live, nee.
Und haben die einen hohen lyrischen Wert?
Das weiß ich nicht, ich kann auch kein Englisch.
Also,
aber das ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen, halt Texte.
Aber das ist doch auch so ein Haltungsding, dass halt so...
Dass man immer sagt, die Texte sind wichtig. Dass man sagt,
die Texte sind wahnsinnig wichtig in der Popkultur.
Ja, ja. Auch nervig, ne?
Also das ist doch auch, ich meine, Kurt Cobain nicht mal zugegeben, ja, das bedeutet nichts.
Ja,
das reimt sich halt und klingt irgendwie cool. Und das ist doch für mich auch irgendwie eine ehrliche Herangehensweise. Ja, klingt irgendwie cool, dadurch entsteht auch in den Fans, in dem Publikum auch irgendwas, wo sie halt sozusagen sich mit angesprochen fühlen.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass der an die Sache rangeht und sagt, ich muss das so verklausulieren, weil da unterliegend irgendeine große, subtile Aussage irgendwie noch mit verpackt werden muss oder so. Also es ist doch irgendwie Teil der Popkultur, den Klang, also den textlichen Klang auch mit einzubeziehen in die Gestaltung dieser Musik. Damit meine ich, diese Behauptung immer, dass der Text wahnsinnig wichtig wäre, ist doch eher Schlaumeierei, oder?
Ja, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Aber ich, ja.
Ja, sag's aber ja.
Das ist ganz komisch.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, mir sind Texte wichtig bei Musik auf eine Art.
Ja.
Und ich entdecke manchmal so einen Text, den ich ganz toll finde. Und ist es eher andersrum. Wenn die Texte richtig kacke sind, dann nervt's mich.
Ja, genau. Sie dürfen nicht schlecht sein.
Es ist aber zum Beispiel, interessanterweise bei mir geht es so, dass mir Sinn von Texten teilweise völlig egal ist.
Der Sinn von Texten, ja.
Ja, also deswegen Kurt Cobain ist ein super Beispiel, wenn er singt Mosquito, my libido oder sowas. A denial. So der Text von Smells Like Teen Spirit.
Ja.
Ein Deo oder Parfum, Billigparfum aus Anfang 90er. Das finde ich eigentlich gut, den Gaga-Aspekt. Also ich muss nicht den Sinn suchen in Texten. Also vielleicht ergibt sich für mich irgendeinen Sinn, aber wenn man sagt, die Texte sind wichtig.
Die Texte sind aber auch erst wichtig, wenn der Pop-Konsument sie abnickt als wichtig. Also Pop wird doch erst zu Pop. Das habe ich neulich hier, das Dirk von Lotze so schön gesagt in einem Interview. Die Leute, das Publikum macht Popmusik zu Popmusik. Nicht diejenigen, die Popmusik schreiben, sondern diejenigen, die etwas darin erkennen, die geben dem Ganzen einen Sinn. Es ist vollkommen egal, ob Kurt Cobain
Jacques Cotrin
und Kurt Cobain da jetzt eine wahnsinnig tiefe Aussage drin haben. Wichtig ist, dass sie darin erkannt wird. Dadurch wird das Ding groß. Dadurch wird der Text vielleicht auch sogar wichtig. Aber trotzdem kann man ihm nachsagen, nee, für ihn war erstmal wichtig, muss geil klingen und muss sich halt reimen.
So. Ja,
Genau.
Also geht mir persönlich so, ich bin selber wirklich kein Texter. Du bist, naja, hast auf jeden Fall schon mal einen Songtext.
Ich habe schon mal einen Songtext
geschrieben. Ja, so, das ist bei mir nicht der Rede wert. Mir geht's aber so, wenn jetzt jemand einen Text schreibt, mit dem ich Musik mache und sagt, aber das macht doch alles keinen Sinn, dann würde ich immer sagen, egal, wenn es gut klingt und sich gut anhört.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, vielleicht meinte der Michael Jira das gar nicht. Vielleicht meinte auch den Klang der Worte.
Ich
weiß nicht. Gut, aber wenn jetzt jemand sagt, die Texte sind so wichtig, dann denke ich immer, das Sinnhafte im Text ist damit gemeint.
Ja.
Unterstelle ich mal.
Ja, ja.
Also ich hatte eher das Gefühl, ich könnte auch in einer Freikirche sein, wie vom Teufel besessen.
Willst du jetzt nicht weiter über Texte reden? Ne?
Doch.
Das ist wahrscheinlich ein sehr sensibles Thema. Wie findest du denn die Texte von deiner Band?
Die finde ich ganz toll. Aber das ist mir, also ich muss tatsächlich sagen, bei den Texten von Die Höchste Eisenbahn ist mir, die sind natürlich hervorragend, aber da ist mir wichtiger, dass die irgendwie flowig klingen. Ja. Und da vielleicht so gute Sätze drin sind oder einzelne Bilder, als dass irgendwie so ein ganzer Text eine wahnsinnige Geschlossenheit hat. Ja. Oder es in dem Text da und darum geht.
Wie sehen das Moritz und Francesco? Sagen die da, aber nee, das ist doch ganz klar hier, das sind die Aliens und da wollte ich ein Lied über Aliens machen.
Ich glaube, denen ist das jetzt wichtiger als mir, dass das irgendwie eine Stringenz hat.
Ja.
Mir geht's dann eher um Klang.
Aber Moritz Texte sind ja zum Beispiel auch besonders gut, wenn man sie nicht versteht. Also dafür wird er doch auch oft geliebt, dass man ihn nicht genau versteht.
Jetzt sag ihm das besser nicht.
Achso, dann stellen wir das raus.
Doch, also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich meine, es liegt ja im Sinne des Erfinders, wenn Leute Texte schreiben und das irgendwie als Kernanteil ihrer Kunst sehen, sind ihnen natürlich irgendwie die Texte wahrscheinlich wichtig.
Ja, aber Kernteil seiner Kunst ist ja auch, dass der halt so wunderschön nuschelt. Also es ist ja einfach eine, also das meine ich wirklich, also als Fan jetzt gesprochen, ich mag die Art und Weise, wie er Texte nuschelt. Und da kriege ich nicht immer jedes Wort mit. Also sorry, Moritz. Aber das macht für mich ja auch einen Horizont auf, wo ich denke, da kann ich irgendwas wiederentdecken, was auf mich anwendbar ist. Weil es könnte das und das bedeuten. Geht mir bei englischen Texten ja genauso.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, mir ist an den Texten meiner Band wichtiger die Klanglichkeit oder der Klang, hört man, als, und vielleicht das Assoziative vielleicht noch so als Mittelwert, als die wirkliche Sinnhaftigkeit. Mich nervt eigentlich eher, wenn ich einen Song höre und nachher denke, da ging's da und darum.
Ja, ja.
Also so On-the-Nose-Texte finde ich teilweise total öde.
Ja.
Also so einen Text, wo man sofort, kommt drauf an.
Ja, manchmal ist auch schön. Also das kann ja auch schön gelöst sein, wenn man irgendwie weiß, da geht's darum. Aber das finde ich meistens im Englischen dann irgendwie schöner, weil ich denke so, endlich mal ein Englisch, was ich verstehe.
Ja.
So, und ich weiß ungefähr, worum es da geht. Und das ist, aber wenn es halt die konkrete Geschichte ist, dann und dann, dann ist das passiert oder so, das ist dann immer irgendwie ein Abturner.
Ja, aber also jetzt hier, wenn wir zu Kurt Cobain gehen, ich finde das eigentlich bezaubernd an der Gruppe Nirvana, dass diese Texte alle nicht so, wird mir jetzt nicht irgendwie eine Story erzählt, eine stringente.
Nee.
Sondern es hat etwas sehr Assoziatives und...
Und wir sind auch mit Leuten zur Schule gegangen, die halt diese Texte genommen haben und sie akribisch übersetzt haben, weil sie genau wissen wollten, was da eigentlich hintersteht, weil sie dachten, das ist so tiefe Musik.
Ja.
Da wollen wir wissen, wie dieser Typ tickt, was der halt sich da ausdenkt.
Ja.
Damals wussten wir das nicht, dass Kurt Cobain einfach gedacht hat, muss ich reimen und geil klingen.
Ja, deswegen sagte ich das ja, also Moskito auf Libido zu reimen, auf Libido, also wird das, glaube ich, auch betont, ist natürlich, da könnte man denken, das hat wahrscheinlich eher klangliche Gründe. Und wenn ich jetzt so einen Deutschlandfunkduktus bemühen darf, das macht natürlich Assoziationsräume auf. Moskito, Libido, das Moskito mit dem Stachel und die Libido.
Ja.
Aber das ist ja natürlich alles nur Interpretation.
Okay.
Ich wollte dir noch was anderes erzählen über die Band Swans aus dem Interview.
Ja.
Was ich nämlich interessant fand, dass er sagt, er hat immer seine Gitarre.
Ja.
Die hat er immer an seinem ganzen Nah bei sich dran. Und er hört da die Obertöne.
Ja.
Also so in so einem Ton sind ja immer irgendwie mehrere Töne drin. Ne? Machen wir ja irgendwann versprochen Sonderfolge Obertonreihe, heute nicht. Die hört er immer, diese Obertöne. Und dann sagt er, dann will er mit dem Rest der Musik diese Obertöne hörbar machen.
Ja.
Das hat mir sehr viel erklärt.
Ja, darum ja die ganzen Feedbacks die
ganze Zeit. Ja, natürlich, das ganze Rumgeschwirre.
Ja, da entsteht ja auch wahrscheinlich diese unglaubliche Wurst. Also deswegen ist es die ganze Zeit laut. Also du hast ja eine unglaubliche Wurst, die da aus den Boxen kommt. Also ich meine, wenn man das jetzt als Pfeil sehen würde, es wäre einfach nur schwarz.
Ja.
Schwarz wie die Nacht.
So. Schöne Wurst in der Wellenform.
Und das hat ja auch mit diesen ganzen Feedbacks, die halt die ganze Zeit laut durchschwirren
zu tun. Ja. Absolut, das ist keine besonders dynamische Musik.
Nee.
Aber das ergibt für mich total Sinn. Also das ist mir diese Swans, falls ihr noch dran seid und mal reinhört, die Musik, die von jemand geschaffen ist, der sagt, er spielt immer auf seiner Gitarre und probiert all diese Obertöne und Phantomtöne und was da noch so rumschwirrt dazwischen, das probiert er hörbar zu machen in seinen Arrangements.
Aber dann könnte er doch die Töne einfach spielen.
Ja, aber stattdessen... Hey,
soll er machen? Also ist ja, aber auch wenn ich das höre, denke ich, da ist schon wieder so die Konzeption wahnsinnig wichtig, offensichtlich. Hast du nicht neulich so einen schönen Satz rausgefunden, der gesagt wurde über die neue Musik der 60er Jahre, über Stockhausen und so? Was war das noch?
Ja, das war so, habe ich mir sogar aufgeschrieben.
Ja.
Das ist eine BBC-Doku, die heißt Rise of Experimental Music in the 1960s. Und der Satz, der da gefallen ist, wurden verschiedene so Talking Heads gefragt, was ist für sie neue Musik oder Experimental Music? Gab es verschiedene Statements. Und ein Statement fand ich interessant, da habe ich aufgehorcht. The Motivation for the sound is more important than the final result. Die Motivation für den Sound ist wichtiger als das Endergebnis.
Ja, genau. Das würde jetzt auf Swans auch zutreffen, würde ich sagen, oder?
Wenn man ihm jetzt unterstellt, das Konzept ist, die Obertöne seiner Akustikgitarre, seiner offen gestimmten, dröhnenden Akustikgitarre hörbar zu machen als Band, ja.
Ja. Und das gar nicht despektierlich gesagt, das ist ja auch eine schöne Herangehensweise an Musik, wenn es halt um diesen Prozess geht. Also wenn die Raketenwissenschaft, die halt dazu führt, dass irgendwann ein Klang entsteht, selbst wenn der Klang vielleicht am Ende der gleiche ist wie dieser, es ist halt schön zu wissen, dass sich jemand einen Aufwand gemacht hat, diesen Klang durch, was weiß ich, X-Verstärker, durch Hubschrauber zu jagen und dann noch ein Streichquartett hat spielen lassen, damit es am Ende, auch wenn es vielleicht am Ende genauso klingt, für uns als Konsumenten ist das eine schöne Sache und als Kulturkonsumenten nehmen wir das gerne mit und ich empfinde da auch einen Mehrwert, also wenn ich das weiß, oder? Also man kann sich da leicht drüber lustig machen, aber auf der anderen Seite füllen wir ellenlange Podcasts und Gespräche genau darüber. Also irgendwas scheint uns das ja auch zu geben. Wir sind nur leider so ein bisschen praktischer verhaftet. Ich will natürlich, wenn ich denke, ich kann einfach ein C spielen, dann nehme ich natürlich den kürzesten Weg, weil ich mag auch gerne kurze Wege zu schnellen Ergebnisse und so.
Ja.
Also das hat was, aber das ist ja meine persönliche Vorliebe, wie ich Musik selber ausübe. So. Aber ich kann dem schon was abgewinnen, dieses konzeptionelle Denken. Ich bin halt einfach nur nicht so geprägt.
Ja, okay, du hast mich eigentlich auch überzeugt und schachmatt gesetzt. Ich muss sagen, spüre ich oft so eine leichte Irritation oder sogar Aversion, wenn ich so einen Beipackzettel bekomme. So wie du das beschreibst, finde ich es total richtig, dass man sagt, guck mal, da hat jemand einen Staubsauger in ein Saxophon gestopft und guck mal, wie das klingt. Dann hat die Story sicherlich einen Mehrwert.
Ja, oder wie der Typ, der mit seinem langen Rohr, das aus dem Saxophon rauskommt und so. Da sind ja nicht Klänge entstanden, die wir noch nie gehört hätten. Aber es hat Spaß gemacht, dabei zuzusehen, wie das entsteht und sich dem auch einfach zu öffnen, so dass halt auch so Klang entstehen kann. Und dann, das ist eine schöne Geschichte, die wir gern mitnehmen. So.
Ja, okay, aber nächstes ist interessant, weil dass du sagst, das ist ja für den Zuhörer auch irgendwie gut, wenn man die Geschichte dazu hat. Da gebe ich dir auch recht. Ich habe nur oft auch das Gefühl, das ist für den Produzenten der Musik selber oft eine Krücke, die irgendwie funktioniert. Also ich habe jetzt in Paderborn eine Theatermusik gemacht für ein Stück, das heißt Wild. Da gibt es viel so Bienenmotive.
Ja.
Im Prinzip die ganze Musik, die ich da gemacht habe für, in allergrößten Teilen besteht aus Bienen-Samples. Das heißt, ich habe mir Samples von Bienen oder mit Bienen verwandten Klängen geholt. Die habe ich jetzt natürlich rumgepitcht, Resonatoren draufgeknallt, Vocoder in einen Granularsynthesizer eingespeist. Ich habe irgendwelche Transienten rausgeschnitten und so gehäckselt und bearbeitet, dass es klingt wie eine Hi-Hat.
Mhm.
Hört man jetzt in jedem Teil dieser Musik diese Bienen? Nicht unbedingt.
Nee.
Also es war interessant, weil die Regisseurin dann zu mir sagte, das klingt ja gar nicht wie eine Biene.
Ja, ach nee.
Ja, genau, ja. Aber das fand ich, das ist nur für mich mehr oder weniger eine Krücke, dass ich sage, guck mal, ist doch eine gute Idee, Felix, dass das alles nur aus Bienen ist und steckt für mich so ein bisschen den Rahmen ab, mit was ich arbeite und schützt mich selber vor Beliebigkeit.
Ja.
Ich baue mir dann halt eine Hi-Hat aus einer Biene und suche mir nicht bei Splice, bei so einer Sample-Datenbank irgendwie die schönste Hi-Hat aus allen Hi-Hats der Welt.
Genau, das macht man mal.
Ja.
Also als ich das irgendwann angefangen habe, so Logic irgendwie mir drauf zu schaffen vor Jahren und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, was man damit alles machen kann und dann macht man das mal, dass man aus einer Kick irgendwie eine Hi-Hat macht. So.
Ja.
Einfach um zu gucken, wie das funktioniert und denkt so, ach, ist ja geil, dann ist das ja vielleicht auch mein eigenes Ding, vielleicht wird das ja sozusagen was ganz Individuelles, das mache nur ich so und mir geht's aber dann so, dass ich dann irgendwann denke so, ach, kann ich auch gleich eine Hi-Hat nehmen.
Genau, kannst du auch machen.
Ja. Geht schneller und klingt vielleicht besser auch. Oder?
Ja, kommt drauf an. Es klingt natürlich, es ist dann nicht deine Hi-Hat. Ne? Aber was ich damit sagen will, ist so ein bisschen egal. Also das Bienenbeispiel ist einerseits eine Hilfe für mich selber oder irgendwie eine Konzeption oder einen Rahmen. Also mir erleichtert es das sogar. Wenn ich jetzt sage, alle Musik, die ich jetzt machen werde, hat irgendwas mit diesen Bienen-Samples zu tun, dann verliere ich mich auch nicht in unendlich viel Möglichkeiten.
Ach so, verstehst du?
Ja, du hast durch die Limitierung halt so einen klaren Rahmen.
Ja, genau. Ja,
genau.
Aber
also, und es klingt auch teilweise nach Bienen. Also, es ist jetzt nicht alles in dieser Musik klingt nicht nach Bienen. Aber,
ja, aber gut, das ist wichtig, dass man halt sich Limits setzt. Also, genau. Das ist eben, weil das ist ja natürlich die große Gefahr der digitalen Produktion mit den ganzen Plugins, dass du halt einfach natürlich viel zu viele Möglichkeiten hast. Und so. Aber das mache ich auch so. Also, ich nutze die halt einfach nicht.
Nee, genau. Ja, ja. Aber es ist ein bisschen für das Resultat ein bisschen egal, ob es Bienen sind oder nicht. Die Idee hat mich trotzdem hingebracht.
Ja. Genau.
So, und jetzt ist die Frage. Du sagst, ich stimme dir zu, fürs Publikum ist es interessant, eine Story zu haben. Guck mal, das ist Musik nur aus Bienen oder das ist ein Staubsauger in einem Saxophon. Man muss, glaube ich, aufpassen, selber das eigene Werk durch die Idee dahinter nicht zu überschätzen. Weil es gibt auch das Phänomen, dass mir Leute erzählen, ja, hier sind 10 Klaviere aufeinander und die habe ich mikrofoniert vom Dachboden aus und dann habe ich das und das gemacht und guck mal, was ich hier für einen einzigartigen Klang geschaffen habe. Ja. Und wo ich denke, nee, so einzigartig ist der Klang nicht. Also, aber es ist für dich natürlich eine gute Hilfe, wenn du das... Ich verstehe den Genuss an dem Beipackzettel. Ich möchte es aber auch nicht überhöhen.
Nee, ich möchte es auch nicht überhöhen, nee, genau. Weil genau, also das...
Ja, ja. Also das, für mich so, ich bin da also zwiegespalten.
Ja, ich bin da auch zwiegespalten, weil es manchmal auch einem vorkommt wie so ein Verkaufskonzept.
Ja.
Also Markus Göres wäre wahrscheinlich froh über meine Story. Ach, vom Dachboden her aus, da kann man doch super das Feuilleton mit begeistern für. Und tatsächlich ist es auch so, dass die auf solche Geschichten anspringen.
Ja.
Also je absurder die sind, wie man halt quasi, welchen Prozess man durchgemacht hat, um auf eigentlich musikalischen Inhalte zu kommen, desto leichter ist es, so einen Kultur-Feuilleton-Journalisten für dich zu gewinnen, weil die suchen halt nach solchen Geschichten. Und dann stellt sich halt manchmal die Frage, ja, geht es jetzt eigentlich noch um die Musik oder geht es um die Story dahinter?
Genau.
Ja, genau. Ja.
Und da ist ja das Statement dann, die Motivation für den Sound ist wichtiger als das Ergebnis, ist ja dann eine ehrliche Aussage.
Ja.
Weil wir da sagen, wir sind jetzt nicht hier bei Bach, wo es irgendwie darum geht, dass irgendwie 4 Linien besonders gut miteinander funktionieren. Es ist egal, welches Instrument die spielt oder dass einfach nur die Idee ist, dass 4... Na gut, da gibt es auch die Idee, dass 4 Linien zum Spielen. Vielleicht schlechtes Beispiel, aber es ist...
Ja.
Nee, aber es klingt ja trotzdem irgendwie intuitiv vielleicht. Erstmal mehr nach Musik, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine Sozialisationsfrage.
Wir waren auch früher, ich weiß es, wir waren immer wahnsinnig genervt von Leuten, die zu viel Konzepte brachten.
Also
das ist dann auch einfach Geschmack oder die Art und Weise, mit welchen musikalischen Nasen du so groß wirst.
Ja.
Und vielleicht ist es ja auch bei uns jetzt Distinktionsgehabe, dass wir sagen, wir machen uns davon eigentlich eher frei und so. Aber genau, ich erinnere das auch, das ist halt so dieses Konzept die ganze Zeit, dieser erklärerische Beipackzettel, der halt deine Musik letztlich einem Qualitätsurteil hinzufügen soll. Das ist auch etwas, was mir irgendwie nicht wirklich entspricht. Also ich möchte ein musikalisches Ergebnis vor mir haben, was gefällt. So.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ja, die Geschichte, wie das dann letztlich entstanden ist, ist für mich auch zweitrangig. Aber da geht es halt vielen Leuten anders.
Ja, ich überlege
auch die Story.
Ja, ich liebe ja irgendwie auch die Story. Ich bin mir da gerade so uneins. Also du hast aber schon vollkommen recht, dass die Story wertet die Musik für mich auf. Also auch, dass wir jetzt ja Musikjournalisten sind, liegt ja auch daran, wie du sagst, dass man da so einen Blick drauf hat. Mir geht es zum Beispiel so, mich interessiert wahnsinnig an so, was ist jetzt zum Beispiel so einer Swans-Musik, auch wenn ich die nicht jetzt intuitiv so super fühle, wie die jungen Leute sagen, interessiert mich die Story. Und ich habe da so eine totale Freude dran, zu gucken, wie kommuniziert die mit anderer Kultur? Weißt du, wo kommt das her? Was haben die sich dabei gedacht? Das stimmt schon. Ja, ja, ich bin da wahnsinnig ambivalent. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal hingehen würde.
Ich würde auch nicht nochmal hingehen. Wir waren ja auch beobachtend das Publikum noch danach vor der Betonhalle und schauten so ein bisschen, wie die Leute da rauskommen und welchen Eindruck sie auf uns machten. Und wir haben ja teilweise auch das Gefühl gehabt, es wird so ein bisschen vorgespielt, dass man das jetzt wahnsinnig gut fand, oder?
Ja, da sind wir wieder genau am Anfang. Wir sind einfach keine Noise-Boomer.
Ja.
Es waren ja viele Noise-Boomer anwesend, ne?
Ja.
Ich freue mich ja mittlerweile auch im fortgeschrittenen Lebensalter, wenn ich mit Abstand nicht der Jüngste bin, nicht der Älteste auf so einem Konzert.
Ja, dann solltest du mal mit zum Purple-Schulz-Konzert kommen.
Genau. Und genau, da sind immer so ein bestimmter Schlag ernsthafte Rockfans da gewesen. Und genau, also wir haben irgendwie keine Ahnung, wir mutmaßen ja aber, dass die Leute sagen, dass die Leute so tun, als hätte es ihnen besser gefallen, als es ihnen in dem Moment gefallen hat.
Ja, ich hatte auch Stimmen gehört, die genauso quasi darüber reden wie wir jetzt. Es geht auch darum, das durchzuhalten, habe ich öfter gehört, so dass ich auch dachte, ja genau, das verstehe ich auch.
Ja.
Und das ist ein schönes Gefühl, dieses Konzert durchgehalten zu haben. Wir waren danach irgendwie auch beseelt. So. Also da ist die Kultur dann irgendwie auch sinnvoll. Also selbst wenn das Gefühl letztlich übrig bleibt, dann ist es irgendwie auch okay. Aber genau, zu behaupten, alles an diesem Abend hat mir durch die Bank weg zu 100% 100% gefallen und ich kann jeden Klang einfach nur zu 100% genießen. Genau, das ist eine Haltung, die wahrscheinlich auch teilweise Leute dort vorgetragen haben und die wir so ein bisschen in Frage gestellt haben, wie das eigentlich möglich sein soll. Aber vielleicht haben wir nicht die gleiche musikalische Sozialisation.
Ja, das kann schon alles sein. Ja. Ich glaube auch, ich finde, also und das ist auch was, was auch im Nachhinein ich daran wahnsinnig interessant finde, so die bisschen dieses rituelle, schamanische Element, die Esos, die du da gesehen hast. Das waren ja auch, also die meisten Leute, muss man auch eher sagen, standen stocksteif da.
Es war ja nicht anders möglich.
Aber einige Leute haben so Lavalampenartig,
ja,
sind so ein bisschen im, sich da so in Ekstase gewunden, körperlich. Ja. Das ist was, was einen gewissen Reiz auf mich hat, diese Vorstellung, dass da irgendwas Transzendierendes passiert.
Ja, das ist ja auch irgendwie das, wonach wir alle suchen. Also sowohl als Musikkonsumierende als auch Ausübende ist ja eigentlich genau dieser Zustand. Also so halt irgendwie eigentlich so eine Erfahrung hast, die man eigentlich wahrscheinlich nur als spirituell beschreiben kann.
Ja, das meine ich.
Ja. Also da geht es uns als Jazzmusiker aber ja genauso, also mir auf jeden Fall. Ich bin eigentlich auch beim Improvisieren auf der Bühne, das, wonach ich eigentlich suche, ist dieser Moment, dieser Zustand. Genau. Wenn du halt da auf der Suche bist nach oder dich darauf einlässt, dass es jetzt genau darum geht, dann sind diese 2,5 Stunden oder 3 Stunden, ich weiß nicht, wie lange es war, aber ungefähr auch leichter durchzuhalten, ne?
Ja, das stimmt wahrscheinlich, weil Musik ist ja irgendwie ein Phänomen, also jetzt wird es ultra deep, ist ja aber irgendwie so ein Phänomen auf dieser Welt, was ja irgendwie kommuniziert mit bestimmten Sphären, die wir so über Sprache oder so nicht erreichen.
Ja.
Oder Abbildung.
Ja.
Und genau deswegen steckt also der Musik immer so was Transzendentes, Spirituelles, wohnt dem inne. Aber es wird in mancher Musik plastischer als in anderer.
Und könnte das nicht auch der Unterschied sein, warum uns der Beipackzettel nicht so gut gefällt? Weil der Beipackzettel ist eigentlich eine Erklärung. Also
ja, eine intellektuelle.
Eine intellektuelle Erklärung, die aber letztlich auf Worten basiert.
Ja.
Und wir eigentlich in der Musik ja Dinge suchen, die nicht auf Worte basieren. Also es ist ja eine andere Kommunikationsform, als mit Worten umzugehen. Vielleicht kam deswegen auch der Diskurs über Text vorhin so ein bisschen so aus der Ecke zustande.
Ja.
Weil was ich wirklich an Musik am allerinteressantesten finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, ja eine Kommunikationsform auszuüben, die über das gesprochene Wort, über den Text, den wir sowieso tagtäglich benutzen, erhaben ist. Ne?
Finde ich den heißesten Hot-Take bisher in unserer Annäherung an die Swans, was du gerade gesagt hast, weil das Wesen der Musik widerspricht eigentlich dem Wesen der Texte, also sowohl im Beipackzettel als auch der gesungenen Texte, denn die Musik, also das, was man so Semantik nennt, also die Ebene der Bedeutung, also zumindest die, die ich sprachlich fassen kann, die steckt ja dann im Text, aber nie in der Musik so richtig, oder? Musik hat keine Bedeutung.
Hat keine Bedeutung, genau.
Ja. Also vielleicht kulturell eine Fanfare, eine Hymne, aber...
Genau, und das ist ja so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über diese Beipackzettel reden, über die Konzepte, dass eigentlich die Musik vielleicht sogar ein Stück weit verraten wird, weil...
Gut.
Genau, weil du ja eigentlich vom Pfad der Tugend abgekommen bist und deine Musik dann doch wieder anfangen musst zu erklären mit irgendwelchen Prozessen, anstatt halt dem nachzugehen, wo sie eigentlich ihre Stärke hat.
Ja.
Also vielleicht ist es ein Zeichen der Schwäche. Also Musik mit Beipackzetteln und Konzepten zu versehen, ist vielleicht aus unserer Warte heraus ein Zeichen der Schwäche. Vielleicht sind wir deswegen davon auch manchmal enttäuscht oder kritischer dem.
Ja, ich würde sagen, ich glaube, du auch, das ist ja beides. Vorhin bist du noch eingestiegen mit Liebs Beipackzettel und Geschichten dazu.
Also das ist, es bleibt
ambivalent. Ja, darf ich vielleicht auch meine Meinung jetzt ein bisschen ändern? Ja,
das finde ich also, total gut. Das ist wie bei Lanz und Precht hier.
Ja. Das finde ich auch richtig. Nur das ist interessant, das habe ich noch nie so klar rausgearbeitet, dass es tatsächlich ja so ein Spannungsfeld gibt zwischen Bedeutung und Erklärung und inhaltlicher Ebene und der rein musikalischen.
Ja, und ich muss dazu sagen, weil das stimmt, das ist jetzt eine Argumentation in eine andere Richtung, aber das darf auch beides nebeneinander existieren.
Absolut.
Wir leben in einer Welt, wo wir das aushalten müssen, solche Widersprüche.
Ja.
Also ich mag den Beipackzettel, ich finde den unterhaltsam. Was ich am allerliebsten mag, und das habe ich auch immer gesagt, ist, wenn er nicht nötig ist.
Ja, würde ich auch noch nicht mal mitgehen. Ich finde, beides hat, da gibt es interessante Sachen dran und grässliche am Beipackzettel und auch am Text. Der Beipackzettel und der Text hilft quasi der intellektuellen Beschäftigung mit der Musik.
Genau, und das ist ja auch der Grund, warum, wenn Popkultur rezipiert wird in Medien und so, eigentlich immer als allererstes die Texte zur Sprache kommen, weil über was sollst du sonst reden?
Genau.
Es fehlen ja die Worte, also die ganzen Musikjournalisten, über die wir am Anfang gelästert haben, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, sich anhand von musikalischen Begriffen dieser Musik zu nähern.
Ja.
Das ist ja immer dann doch eine Reduktion auf das, was die Musik am leichtesten zugänglich macht, und das ist dann natürlich der Text. Deswegen wird in Popmusik eigentlich immer nur über den Text geredet. Das ist eigentlich wahnsinnig schade, finde ich.
Also, sehr viel,
Ich finde es eigentlich schade, weil das halt auch der Musik oft nicht gerecht wird. Also ja. Wenn ich so eine Band hätte wie jetzt die höchste Eisenbahn, würde ich mich eigentlich darüber ärgern, dass es dann immer nur um die Texte geht.
Das ist tatsächlich, ich hatte, als wir unsere ersten Platten rausgebracht haben, war ich immer hoch erfreut, dass es in Rezensionen immer recht viel um Musik ging. Das wunderte mich, weil ich das auch so kenne. Man macht hier Konzepte, man macht hier Sounds aus Bienen und es geht nur um die Texte. Genau, ja, das ist ein Phänomen. Es wird einfach sehr viel über Texte gesprochen.
Ja, weil es natürlich einfach einfacher ist. Und man kann jetzt einem Linus Volkmann ja auch nicht abverlangen, dass er die alterierte Skala lernt. Nee. Wobei, er könnte ja einfach mal unseren Podcast hören. Wir haben das alles schon erklärt.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach.
So.
Nee, völlig richtig. Also, Beipackzettel, gut, aber genau, das Spirituelle, wie du es nennst, oder das Transzendente, wie ich es gesagt habe, das wirst du nicht finden im Beipackzettel.
Genau. So, die Hot Takes sind, glaube ich, rausgehauen.
Ja.
Es wäre vielleicht an der Zeit, auch langsam mal Goodbye zu sagen.
Ja, ja.
Oder? Das war doch mal rund, auf jeden Fall.
Genau, aber so richtig viel schlauer bin ich jetzt auch nicht genau mit den Swans. Aber zumindest danke, dass ich mal drüber reden durfte.
Ja, ist gern geschehen. Und genau, die werden ja wahrscheinlich noch wiederkommen.
Ja.
Wir können uns ja nächstes Jahr überlegen, ob wir nochmal mit hingehen.
Ja.
Und vielleicht haben sie dann ja auch eine ganz neue Phase ihres Schaffens eingeläutet und spielen vielleicht dann Giant Steps oder so.
Ja.
Mit ganz vielen Akkorden, weiß man nicht. Kann man eine Swans-Version von Giant Steps, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Bye, bye.